Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht.
Sören schließt das Fenster, das bedeutet, es geht gleich los hier.
Das bedeutet auf jeden Fall, dass es warm wird.
Hast es jetzt bald.
So, guten Abend, Philipp.
Ja, guten Abend, Sören. Ich sehe, du schenkst dir reinen Wein ein.
Brudelwasser.
Sehr gut. Und warst beim Friseur und bei der Bartpflege. Das sehe ich auch. Und lange in der Sonne. Ich meine, du hast ja generell einen roten Teint, aber heute bist du besonders rot, muss ich mal sagen.
Aber ganz ehrlich, heute war hier gar nicht so viel Sonne. Ich glaube, das liegt eher an der Hitze, die jetzt hier gerade entsteht, weil ich alle Fenster zugemacht habe. Ich habe mir irgendwann mal den Spaß gemacht und habe mir ein Thermometer hier hochgeholt. Das werde ich mal im Laufe der Sendung einfach mal hier ranholen und dann werden wir mal den Temperaturcheck machen. Was hattest du damals, weißt du es noch, als du mit Handtuch um den Hals in deinem Dachgeschossbüro saßt?
Im Speicher war ich.
Ja, ich glaube knapp 40 Grad oder so waren es, ne?
Das war 100% drüber. Also das war auf jeden Fall, ich wäre dort gestorben, schätze ich, wenn ich noch eine halbe Stunde länger da. Ich glaube wirklich, das war keine Temperatur mehr, für die der Mensch gemacht ist. Das war wie so die Dead Zone, wenn du zum Mount Everest so ab 7,5 oder was, da wird's ja dann irgendwann eklig. So, wie sagt man denn da nochmal zu dieser Zone da oben? Ist es die, Todeszone, ne? Das war meine Todeszone, ja.
Gott sei Dank hast du es gepackt, Mensch.
Ja. Ist es so warm im Norden von Deutschland oder was?
Ja. Wir haben irgendwie die letzten Tage immer so um die 26 Grad, 27 Grad.
Ja, nice. Wir haben auch schönes Wetter, aber es ist etwas kühler. So 21, 22 Grad haben wir so.
Ja.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Folge unseres Podcasts. Passierte Kost heißt er übrigens. Heute haben wir eine ganz besondere Gästin bei uns, Nicole, eine herausragende Gesundheits- und Krankenpflegerin mit einer faszinierenden Karriere im gleichen Krankenhaus über 22 Jahre hinweg. Das ist wirklich außergewöhnlich in unserer Branche, würde ich sagen, in der ein Wechsel der Einrichtung doch eher öfter mal üblich ist.
Nicole hat sich in ihrer langjährigen Laufbahn auf verschiedene Schwerpunkte spezialisiert und konnte dabei beeindruckende Erfolge erzielen. Mit ihrer Expertise im Deliermanagement und als Wundexpertin nach ICW hat sie nicht nur innovative Konzepte implementiert, sondern auch mit Auszeichnung und Publikation Anerkennung erhalten. Ihre Leidenschaft für die Pflegewissenschaft und das Advanced Practice Nursing sind weitere wichtige Themen, die wir in unserem heutigen Gespräch erkunden werden.
Absolut, Sören. Neben den beruflichen Aspekten ist es uns auch wichtig, Nicole als Mensch näher kennenzulernen. Wie hat sie den Spagat zwischen ihrer Karriere und ihrem Privatleben gemeistert? Welche persönlichen Eigenschaften haben ihr geholfen, erfolgreich zu sein? Diese und viele weitere Fragen werden wir heute in unserem Interview mit Nicole besprechen. Wir freuen uns sehr auf den Austausch und hoffen, dass auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, von Nicoles Erfahrungen und Erkenntnissen inspiriert werden. Lasst uns also direkt in die faszinierende Welt der Pflege eintauchen.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Nicole.
Moin aus Oldenburg, hallo.
Genau, moin, schön, dass du da bist, schön, dass das klappt. Cool, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich freue mich auch sehr, dass ich da sein darf.
Sehr schön. Nicole, wir steigen direkt voll ein. Was hat dich dazu bewogen, 22 Jahre lang im gleichen Krankenhaus zu arbeiten?
Im gleichen Krankenhaus zu arbeiten, hat mich das Team bewogen auf der Intensivstation, wo ich 17 Jahre lang gearbeitet habe. Dort habe ich durch die Kollegen ganz viel gelernt und hatte ganz tolle Chefs, die mich in meiner Karriere gefördert haben.
Was genau an der Einrichtung war besonders für dich?
Also erstmal doch das Klinikum durch das große Spektrum, was wir haben. Dass wir halt Maximalversorger sind, dass wir verschiedene Patienten haben und halt auch die Intensivversorgung, die ich dort kennengelernt habe und leben durfte, die ja doch in der Herzchirurgie sehr speziell war und die sich halt auch immer weiterentwickelt hat. Natürlich die Förderung, dass man sich weiterbilden darf, konnte und halt auch die Unterstützung bekommen hat von den Vorgesetzten.
Wo du das gerade sagst, was hat dich denn dazu motiviert, ein Wundteam in der Herzchirurgie zu implementieren? Beziehungsweise vielleicht also einmal das und dann vielleicht auch gleich, welche Herausforderungen gab es dabei zu bewältigen?
Das Wundteam habe ich im Rahmen oder in der Zeit aufgebaut, als ich im Masterstudium war. Wir hatten immer Wundbeauftragte bei uns auf Station. Und da wurden wir halt gefragt, ob ich Lust hätte, das zu machen, und eine andere Kollegin. Und ich war ja schon im Bachelorstudium, dann im Masterstudium, und dann haben wir das halt zu dritt mit unserer Stationsleitung aufgebaut. Wir haben dann halt ja viele Wundinfektionen gehabt. Ich habe das dann halt auch wissenschaftlich betrachtet, was können wir besser machen, wie können wir die Kontinuität in der Versorgung reinbekommen. Und so hat sich das dann von der Station in die Abteilung hin aufgebaut, dass wir erst auf Station angefangen haben, wöchentliche Wundvisiten durchzuführen. Wir haben uns das dann geteilt. Wir haben den Dienstag aber genommen. Der Dienstag war dann sozusagen der Wundtag bei uns auf Station. Und da war das natürlich erstmal so mit Einweisung nochmal, wie dokumentieren wir richtig, was ist wichtig, wie lange braucht ein Verband draus sein, welche Verbandsmaterialien gibt es noch alternativ. Ja, haben wir dann alles so aufgebaut. Und dann sind wir eben halt sozusagen hochgezogen auf die Nachsorgestation und auf die präoperative Station. Dann haben das dann dort auch fortgeführt und die Kollegen dann halt geschult. Mhm. Ja, so dass sie das halt jetzt auch selber machen.
Wir kennen das ja alle, Projekte sind ja oft wie Diäten, also man fängt an und hört dann doch wieder zu früh auf und fällt in alte Muster zurück. Ich denke, das kennt man aus der Pflege auch teilweise nur zu gut. Wie sieht's mit dem Projekt aus? Es wurde implementiert, wird es noch gelebt? Gibt es noch den Wunddienstag?
Es gibt noch den Wunddienstag. Es gibt jetzt den Wunddienstag nicht nur auf unserer Station oder unserer Abteilung, sondern auch auf anderen Stationen, die sich das angeschaut haben. Wir hatten ein kurzes Loch, als ich weggegangen bin von Station. Ich war kurz auf der Corona-Intensivstation Leitung und dann auf der herzchirurgischen Nachsorgestation stellvertretende Leitung. Und da ist es dann halt ein bisschen eingebrochen und dann haben zwei Kolleginnen das jetzt übernommen. Ich habe die dann halt auch eingewiesen, als ich dann als Pflegewissenschaftlerin bei uns angefangen habe, dann halt Zeit genommen, wie wir das durchgeführt haben. Und die führen das jetzt weiter und wir sind halt immer im engen Austausch zusammen.
Und so aus der pflegerischen, pflegewissenschaftlichen Perspektive betrachtet, da gibt es ja oft so ein Delta zwischen dem, wie man es wirklich gerne umsetzen würde und wie es vielleicht maximal in der Praxis gelebt werden kann. Musstest du da an der einen oder anderen Stelle einstecken und gibt es dieses Delta zwischen Pflegewissenschaft und Pflegepraxis in dem speziellen Fall?
Ja, ich kann mich an eine Situation erinnern, da hat eine Kollegin zum Beispiel einen wassergefüllten Handschuh genommen zum Polstern der Ferse. Und da habe ich ihr halt versucht, sachlich zu erklären, dass man das nicht mehr macht. Und sie war dann sehr emotional, dass sie das halt abbrechen musste und wir dann später nochmal in ein ruhiges Gespräch gegangen sind. Ja.
Okay, krass. Ja. Ich kann mir vorstellen, was sie aus dem Handschuh gemacht hat. Sie hat Zeigefinger, Ringfinger und den kleinen Finger eingeklappt, wahrscheinlich von dem Handschuh.
Aber da tropft doch der Wundhonig raus.
Ja. Dann halt doch wieder Eisen und Föhn, was soll der Geist? Ja. Welche Auszeichnung oder auch welche Publikation hat dir denn bisher persönlich als Pflegewissenschaftlerin am meisten bedeutet und warum?
Am meisten bedeutet hat mir der APN Award, Phänomenen Award, den ich bekommen habe für meine Umsetzung als APN in der Herzchirurgie. Ja, den habe ich 2019 sogar bekommen, ja, bevor Corona losging.
Und wer hat den verliehen? Wo wurde der verliehen? Ist das was Internationales? Ist das was Nationales?
Also ich habe ja APN studiert und für die APNs gibt es ein Netzwerk, ein deutsches Netzwerk, das halt international auch verknüpft ist. Und dort wird das immer zum Kongress hin ausgeschrieben, alle 2 Jahre. Und da habe ich mich halt mit dem Konzept einfach beworben. Entweder klappt es oder nicht. Und dann war an dem Tag, als das dann verliehen wurde, wurde das dann halt so vorgelesen und meine Freundin, nee, das ist doch was ganz anderes, was sie da erzählen. Das hört sich so hochgestochen an, so professionell. Sie so, ja, deine Arbeit. Und dann, ja, Nicole fällt mir nicht so was. Ja, und dann hat meine alte Professorin mir den Preis überreicht. Das war dann ganz toll.
Ja, auch, ich meine, ganz schön mutig. Ich meine, wer letzte Woche 5 Minuten Gesundheitswesen gehört hat, der hat mitbekommen, man kann jetzt wieder nominieren für den bv-pflegemanagement.de, Bundesverband Pflegemanagement, den Pflegemanager des Jahres, Nachwuchspflegemanager des Jahres 2024. Da wird man ja dann nominiert. Aber du hast dich ja quasi selbst nominiert. Also du hast dich selbst ins Rennen gebracht, weil du gedacht hast, ich habe einen guten Plan, ich habe eine gute Idee, ich habe da was. Ja. Krass. Erzähl mal, war das irgendwie, du bist morgens aufgestanden und hast gesagt, ja, ich mach's jetzt, ich melde mich da an. Wie bist du denn da drauf gekommen, dich da anzumelden?
Ich bin ja im Netzwerk drin und dann hat man halt E-Mails bekommen und dann wurde da halt das beschrieben, dass man sich darauf bewerben kann. Bei der ersten E-Mail habe ich gedacht, schaffe ich das im Moment? Eigentlich willst du jetzt erstmal praktisch arbeiten und nicht schon wieder was schreiben. Und dann haben wir nochmal eine E-Mail gekriegt, nochmal eine Erinnerung, nochmal über andere Netzwerke. Und ich so, ach komm, wir machen das jetzt. Eigentlich hast du es ja alles schon verschriftlicht, weil es für die Arbeit verschriftlichen musste, das Konzept. Und halt auch für meine Masterarbeit damals war es ein Teil. Und dann habe ich es halt einfach nochmal zusammengefasst und eingesendet.
Sehr, sehr gut. Dann gibt es noch den leitenden Arzt operative Intensivmedizin im Klinikum Oldenburg, den Olf Günther. Olf, warum heißt der? Wegen Oldenburg. Klinikum Oldenburg.
Ich habe gerade überlegt, ob du das R vergessen hast, ob der vielleicht eigentlich Rolf heißt, aber nee, Ulf.
Oldenburg, Ulf. Von O zu U, das habe ich jetzt gerade nicht hinbekommen. Also, Ulf Günther, mit dem du ja eng zusammenarbeitest im Rahmen von Vorträgen und Schulungen. Ich glaube, ihr habt auch gemeinsam veröffentlicht, ein Paper veröffentlicht zum Thema Delir. Und sag mal, die Zusammenarbeit mit ihm, wie hat die dich denn jetzt in den letzten Monaten beeinflusst?
Es sind Jahre.
Jahre, ja, Entschuldigung.
Man muss dazu sagen, ich habe mich immer schon mit der Verwirrtheit beschäftigt. Also früher hieß das ja Durchgangssyndrom, der ist tüdelig, der ist ab durch die Hecke. Und das war halt ein
Durchzug.
Genau, ein Durchzug. Und irgendwann kam ja das Wort Delir auf. Und ich habe im Bachelorstudium mich damals schon so ein bisschen damit beschäftigt. Da gab es aber noch nicht so viel Studien. Und im Masterstudium wurde gerade die neue Leitlinie veröffentlicht. Und habe dann einen Workshop besucht und da war Dr. Ulf Günther Leiter des Workshops. Und schwupp, ein halbes Jahr später stand er auf unserer Station und hat gesagt, hallo, hier bin ich. Ich danke jetzt euch. Und ich so, wir kennen uns doch. Und dann haben wir uns dadurch verknüpft. Und dann hat er halt gefragt, ob ich Bock habe, mit ihnen Schulungen zusammen zu machen. Und da es ja mein Masterthema war, habe ich gesagt, auf jeden Fall. Und habe dann mit ihm zusammen die Leitlinie dann umgesetzt auf Station. Und halt im Haus, auf den Intensivstationen und halt auch Schulungen gegeben, extern und halt auch auf Kongressen. Hat sich das immer so weiterentwickelt. Und da ich jetzt ja nicht zur Verfügung stand, durch Corona und durch das Weggehen von der Intensivstation, hat er sich halt überlegt, ich brauche eine Alternative. Wie kriege ich jetzt Frau Feldmann irgendwie ersetzt? Und hat überlegt, ich bastel einen Roboter. Und hat jetzt einen... Frau Feldmann als Roboter gebastelt zur Übung des Delir Assessments mit den Kollegen aus der Uni. So ganz salopp.
Das musst du jetzt noch mal ein bisschen, da musst du jetzt mal ein bisschen weiter ausholen.
Genau, also bei dem Delir Assessment Clem ICU muss man, das habe ich immer, ich habe immer Zustände geschauspielert und das Assessment haben dann die Kolleginnen bei mir durchgeführt als Patient. Und für das Assessment müssen die Patienten eine Aufforderung folgen. Das ist bei uns der Ananasbaum, also die Pflegekraft, die ist Buchstaben vor und der Patient soll bei dem A immer drücken. Und wenn er das nicht tut und das 4-mal mehr nicht tut oder falsch drückt, dann hat er eine Aufmerksamkeitsstörung. Und die Aufmerksamkeitsstörung ist das Hauptmerkmal eines Delirs. Das haben die jetzt entwickelt als Roboterhand und diese Roboterhand hängt natürlich auch an der Puppe und diese Puppe heißt Frau Feldmann. Das war aber Zufall, weil der NDR das gefilmt hat und der Student dann Frau Feldmann die Puppe genannt hat und jetzt ist das im Fernsehen gewesen. Meine Mutter hat gesagt, kann ich aber auch sein.
Ja. Das ist ja abgefahren.
Aber nice, cool. Also der Olf scheint... der Olf scheint ein Fox zu sein.
Ja. Ja. Also das haben wir natürlich auch ein Paper verfasst und haben uns beworben und haben dafür auch einen Patientensicherheitspreis auf der DIVI bekommen in diesem Jahr. Da ordentlich Knete zur weiteren Forschung. Wahrscheinlich die Techniker sagen, ich einen Finger mit hin.
Wie viel ist es denn?
Ja, 10.000 Euro waren es. Ja, waren es mal.
Jetzt kriegt die Puppe eine zweite Hand wahrscheinlich.
Rote Haare wäre schön.
Nicole, du hast es jetzt aber schon häufiger angesprochen, immer mal wieder fallen lassen. Du warst Leitung der Covid-ITS. Mhm. Was waren denn deine Erfahrungen als pflegerische Leitung von der Covid-ITS und wie oder haben sie überhaupt deine berufliche Entwicklung beeinflusst?
Klar, es hat ganz klar meine berufliche Entwicklung beeinflusst, weil ich dann für mich entschlossen habe, die Intensivstation zu verlassen.
Okay.
Also nicht die Pflege zu verlassen, aber die Intensivstation, weil ich von diesen Geräten Abstand brauchte. Es war halt fast nur noch Gerätemedizin, die wir dort betrieben haben auf der Covid-Intensivstation. Und schon vorher auch auf der herzchirurgischen Intensivstation, weil viele Patienten hatten, die denen es halt nicht gut ging. Es gibt ja immer Phasen auf der Intensivstation, das hat jetzt nichts mit unserem Haus zu tun. Die gibt es immer wieder und man weiß ja auch nicht, wie lange es schon Covid gab, ob es daran halt vorher auch schon mit dran lag. Und dann habe ich halt entschlossen, ich möchte wieder Pflege machen. Ich möchte Patienten voranbringen, aber ich möchte auch Leitung sein und halt auch ein Team voranbringen und habe mich dann ja für die stellvertretende Leitung auf unserer herzchirurgischen Nachsorge entschieden. Mhm. Von der Covid-Intensivstation habe ich ganz viele tolle Menschen mitgenommen, von Kollegenseits. Also mit denen ich mich immer noch nett unterhalte, wenn ich sie im Haus treffe oder die mich mal anrufen, wenn sie halt mit Frage haben, was pflegerisch, aber auch, sag mal, wir hatten doch eine Homepage auf der Covid-Intensivstation, wir möchten das jetzt für unsere Station auch haben. Wen muss ich anrufen? Sowas kommt dann halt auch. Mhm. Aber ich habe auch ganz viele Schicksale mitgenommen, die mich halt immer noch begleiten, muss ich auch sagen.
Speziell aus diesen Monaten?
Ja, aus diesen Monaten. Das war die dritte und vierte Welle. Und die hat uns wirklich mit vollem Karacho getroffen. Und die Patienten waren halt auch sehr jung, die bei uns lagen.
Was heißt jung? Also jetzt, ich weiß, wir haben jetzt lange nicht mehr über Corona gesprochen, aber es ist doch jetzt mit so viel Abstand zu der Zeit doch mal wieder spannend, da vielleicht noch ein oder zwei Nachfragen zu stellen, weil man hat nicht ständig die Chance, mit Intensivpflegekräften aus dieser Zeit zu sprechen. Wenn du sagst jung, wie jung waren die Jüngsten?
Ja, ich kann mich an eine Mutter erinnern, die war, ich glaube, 34, also Mitte 30 und hatte drei Kinder. Ja, und die hat es leider nicht geschafft bei uns. Oder auch eine Schwangere hatten wir auch bei uns auf Station. Und halt auch Männer und Frauen unter 40. Mhm. Die einen, die es halt geschafft haben, aber halt auch eben halt nicht. Mhm. Und viele 60-jährige Patienten auch. So, die einen in Erinnerung geblieben sind, ne? Ja.
Das heißt, es hat relativ geballt stattgefunden. Also ich meine, dass man auf der Intensivstation solchen Schicksalen begegnet, dass junge Menschen schwer krank sind und sterben, ist normal. Das kann man, glaube ich, mal sagen. Das passiert. Aber es war sehr geballt wahrscheinlich.
Ja, das war das.
Wie geht denn jetzt so ein
Team damit um?
Team und eine Klinik. Also wenn du sagst, ich nehme bis heute noch viele von diesen Schicksalen, von diesen Ereignissen, arbeitet heute noch in mir nach. Das formuliere ich jetzt mal so in deine vorherige Antwort mit ein. Gibt es Supervision? Gibt es psychologische Unterstützung? Was machen Arbeitgeber in so, ja, jetzt in so Post-Covid-Zeiten, die scheinbar immer noch wirken?
So, in der Covid-Zeit war natürlich der Arbeitgeber auch völlig überfordert und hat versucht, Interventionen reinzugeben, wie Psychologin kommt. Und das wollten aber viele nicht. Aber was bei uns gut ankam, war unsere Seelsorgerin. Die ist aber dabei wieder vorbeigekommen. Und dann hatten wir einen festen Tag im Monat. Wer wollte, konnte dann nach der Übergabe in den Besprechungsraum kommen. Und dann haben wir zusammen Abschied genommen von den Patienten, die bei uns verstorben sind. Mhm. Und sie hat zu jedem Patienten halt auch den Namen genannt, einen netten Satz. Mhm. Und dann, somit konnten wir dann halt auch damit abschließen. Wir können alle die häusliche Psychologin in Anspruch nehmen, wenn wir das möchten. Mhm. Und wenn Teams möchten, können sie auch Supervision haben. Müssen die halt selber entscheiden. Mhm. Mit Frau Brase habe ich dann auch lange darüber gesprochen, dass man das hätte ja auch anders angehen können und was man halt noch machen kann. Aber wir haben jetzt das auf die Teams, haben gesagt, die Teams sollen das selber entscheiden, was sie dann brauchen und möchten. Und sie kommen alle gut zurecht. Also es gibt einige, die nehmen halt die psychologische Betreuung in Anspruch und andere haben ihre Strategie gefunden, wie sie damit zurechtkommen.
Ja. Wie geht ihr im Klinikum jetzt mit Covid-Patienten um?
Also das ist das normalste von der ganzen Welt, komischerweise. Sie werden ganz normal isoliert, werden nicht mehr in bestimmten Bereichen auf den Normalstationen isoliert, sondern also auf den Stationen. Es gibt jetzt keine Normalstation für Covid, aber die Intensivstation oder meine alte Intensivstation hat einen Bereich für Covid-Patienten. Mhm. Also Zimmer vorgehalten, ja. Mhm.
Ich habe letztens einen Anruf erhalten von einer Verwandten, die sagte, du, deinem Onkel geht's irgendwie nicht so gut und er trinkt nicht, er isst nicht, okay, dann Dehydration irgendwie gecheckt, Hausarzt informiert, zack, so ab ins Krankenhaus. Und dann hat meine Tante angerufen und meinte so, ja, er hat jetzt übrigens auch noch Corona. Da habe ich gesagt, naja, ist ja super, sagt sie, ja, aber es interessiert irgendwie keinen. Also die Ärzte gehen da ohne Schutz rein, die Krankenpflegerinnen und Pfleger gehen da ohne Schutz rein. Also es ist halt nur noch eine normale Grippe laut Krankenhaus. Und das fand ich tatsächlich spannend. Also das ist so, ja, tatsächlich nur noch eine normale Grippe. Ich meine, wenn es noch isoliert wird, okay, da habt ihr für euch oder fürs Personal dann noch Schutzmaßnahmen wahrscheinlich, gehe ich mal von aus.
Genau.
Aber dass es dann halt so, ich sage jetzt mal, komplett ignoriert wird, fand ich schon, oh, okay.
Nee, auch wenn die mit dem anders im Zimmer lagen, dann die Mitpatienten auch abgestrichen, isoliert, das ist dann halt noch immer, vor allem wenn sie Symptome auch haben, ne?
Naja, spannend. Sag mal, Nicole, welche persönlichen Eigenschaften helfen dir denn dabei, in deinem Beruf als Krankenpflegerin erfolgreich zu sein?
Ich bin sehr geduldig, was Menschen angeht. Technik überhaupt nicht.
Nach 17 Jahren Intensivpflege. Na, herzlichen Glückwunsch.
Ja, ja. Also es wäre schon mal ein paar Infosomaten rausgeflogen, wenn sie es hätte können. Wenn sie dann dreimal anzeigen, Luft im Set und da ist keine Luftblase.
Da ist keine Luftblase drin.
Ja, genau. Aber wenn ich liebe es, Auszubildende mitzunehmen und zeigt denen das auch gerne 5-mal, 6-mal, beantworte gerne jede Frage. Versuche mich auch immer in die Rolle der Angehörigen und der Patienten hineinzuversetzen. Ich finde das auch ganz wichtig, immer auch zu wissen, das könnte auch meine Mutter, mein Vater sein, meine Schwester, das halt auch zu vermitteln, ne? Wie wichtig Angehörigenarbeit halt auch ist. Und man selber könnte da ja auch liegen. Immer ein bisschen Empathie und viel Lachen. Hilft auch. Ironie manchmal auch. Darf man natürlich nicht überspitzen.
Da fragt man sich echt, wo das Klinikum Oldenburg eigentlich diese ganzen guten Leute herbekommt.
Na, aus dem Norden.
Ja. Weil du bist jetzt tatsächlich Nummer 3, glaube ich, schon aus dem Klinikum Oldenburg.
Ja.
Oder? Also Jessica Pitzko war auch aus dem... Nummer 3 schon.
Ja. Mit Jessie arbeite ich auch ganz eng zusammen.
Ja klar, wenn du gerade sagst, du liebst es, Schüler mitzunehmen, auszubilden oder Studenten und Sachen zu erklären und so weiter, da ist sie ja quasi die direkte Koordinatorin, wenn ich das richtig mache.
Genau, sie ist die Ausbildungskoordinatorin und wir haben zusammen die Ausbildungsstation aufgebaut. Ich habe das Konzept mit einer Studentin zusammengeschrieben. Wir haben es auch versucht einzureichen für eine Finanzierung bei der Braun-Stiftung, glaube ich, war es. Dann auch zusammen in die Umsetzung gegangen. Ich habe auch zusammen Schulung und Vorbereitung der Lernbegleiter gemacht, aber auch auf der Ulipsa mitgearbeitet als Wissenschaftlerin, als Praxisanleitende.
Cool.
Das war ist immer so das Highlight des Jahres, damit zu gehen. So, ja, es ist halt so schön.
Sehr schön. Ja, du kannst Jessie, glaube ich, mal von uns ganz herzlich und lieb grüßen.
Das mache ich gerne.
Sehr gut.
Du hast es eben schon erwähnt, dieses One-Minute-Fortbildungskonzept, korrekt? Also ich weiß nicht, das One-Minute ist nicht gefallen oder ist das nochmal was anderes?
Ich habe jetzt Ulipsa gesagt, das ist unsere Ausbildungsstation, aber One-Minute habe ich doch, glaube ich, gar nicht. Also das habe ich.
Hast du noch nicht erwähnt, aber da würde ich, das wäre jetzt perfekt.
Aber jetzt hast du es erwähnt. Wir jetzt schneiden das so, dass du es erst erwähnt hast.
One Minute.
Was ist das One Minute Fortbildungskonzept? Was steckt dahinter?
Also das habe ich mir nicht selber ausgedacht. Das habe ich von meinem lieben Kollegen Lars übernommen aus Bad Oeynhausen und von dem lieben Kollegen Peter Nüdahl aus Schleswig-Holstein. Da ist es nämlich eine Minute Fortbildung.
Oh, langweilig.
Ja, total langweilig. Voll das sind halt
Backen,
ey. Ja, Themen, die man auf dem Poster in einer Minute lesen kann. Und Ziel ist eigentlich, dass die Stationen oder die Interessierten, wie zum Beispiel wie die ZVK, wie bestücke ich den, was für Zugänge sind das dran, wie heißen die distal, proximal, so heißt das, wo befindet sich das zum Beispiel, dass das die Kollegen selber machen sollen, damit sie dadurch auch Wissen generieren und das dann auf die Stationen in dieses Poster reinbringen. Und das hängt dann da für 4 bis 6 Wochen und dann soll ein neues Thema dort hängen. Genau, und ich habe das auf Station damals schon umgesetzt. Und dann haben das die Kollegen, die in der Fachweiterbildung waren, das dort halt auch kennengelernt und haben das dann halt, mussten das da halt auch machen im Unterricht. Die haben das dann fortgeführt. Und jetzt haben wir es halt ausgerollt für mehrere Themen fürs ganze Haus. Und unsere Teilung vom Nordwestdeutschen Tumorzentrum, die machen das für ihre Station zum Beispiel. Mhm. Und dann geben sie mir das und ich stelle es dann auf unsere Intranet-Seite, dass auch andere Stationen sich das runterladen können.
Finde ich richtig gut. Und du bist das perfekte Beispiel dafür, was passiert, wenn man Mitarbeiter mal schafft, lange zu halten. Weil dann können die auch ernsthaft mal was umsetzen. Also das hört ja gar nicht auf, was du alles schon in diesem Klinikum gemacht hast. Aber es ist ja, wenn du andere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen siehst, die werden eingestellt, die müssen sich erstmal ein halbes Jahr einarbeiten oder ein Jahr, bis sie so richtig sich mal in einem Klinikverbund mal so richtig gefunden haben oder ihre Rolle gefunden haben, die Leute kennengelernt haben, die Ansprechpartner. Und dann sind sie 2 Jahre da, setzen vielleicht irgendwie mal ein Projekt um, wenn überhaupt, dann gehen sie schon wieder. Aber was passiert, wenn ein Mensch wirklich mal 20 Jahre lang die Chance hat zu wirken und darin auch gepusht wird und befähigt wird und auch den Spielraum bekommt. Und so wie du erzählst, kriegst du den Spielraum. Das Klinikum unterstützt dich bei dem, was du tust. Sonst wäre das ja gar nicht möglich, so viele unterschiedliche Projekte umzusetzen. Es ist richtig krass. Aber darauf mal zurück, das hat ja auch irgendwie alles einen Ursprung vielleicht in deiner Akademisierung, in deinem Studium. Also du hast ja irgendwann auch früh angefangen, dich mit mehr auseinanderzusetzen als der reinen Pflegepraxis. Am Bett, was hat dich denn dazu motiviert, Pflegewissenschaftlerin zu werden?
Eigentlich wollte ich aber die Fachweiterbildung machen. Die gab es aber eine Zeit lang nicht. Es ist genauso, wie es eine Zeit lang gar keine Stellen für Pflege gab, gab es auch eine Zeit lang bei uns kein Angebot der Fachweiterbildung, sondern dann ging es schon los mit Akademisierung. Wir hatten niederländische Studierende bei uns zur Hospitation und dann hat man das Projekt gestartet. Wir vernetzen uns mit der Hanse Hogeschool Groningen und machen einen weiterführenden Bachelor in Management und Critical Care. Und darauf habe ich mich dann beworben und das 2012 dann abgeschlossen.
Und dann warst du in Groningen. Mit Groningen seid ihr ja heute noch eng verbandelt, das Klinikum Oldenburg.
Genau, erstmal in der pflegerischen Ausbildung. Wir haben immer noch Studierende, die zu uns zum Praktikumseinsatz kommen. Aber wir haben uns natürlich auch medizinisch aufgebaut und seit 10 Jahren die Kooperation in der medizinischen Ausbildung. Und dann nahm es alles seinen Lauf. Da habe ich gelernt, entspannt zu sein. Niederländische Coach gehabt, die dann auch gesagt hat, man muss nicht immer mit dem ICE fahren, man kann auch die Nordwestbahn mal nehmen. geredet. Das war dann halt ganz cool. Also die erste Präsentation und die erste Hausarbeit war die Hölle. Da habe ich gedacht, ich kriege das niemals mit diesen Quellen hin. Da gab es noch gar nicht so viele Programme, die das für einen gemacht haben. Da musste man das alles selber händisch machen und gucken, dass das Komma da überall richtig ist. Und dass jedes kleinste Detail hat man darauf geachtet, als Deutscher ja sowieso. Und dann die erste Präsentation habe ich da gesessen wie so Zitteraal. Und dann haben sie gesagt, jetzt durchatmen. Das habt ihr trotzdem gut gemacht. Und nächstes Mal ohne Zettel in der Hand. Und ihr wisst doch, was ihr erzählen wollt. Und dann ging es auf einmal. Da hat man auch ein bisschen Gelassenheit gelernt.
Das klingt gut. Ich würde noch mal zu den emotionalen Herausforderungen zurückkommen. Wie gehst du persönlich mit emotionalen Herausforderungen um? Also wie gelingt es dir, für dich selbst zu sorgen?
Ja, natürlich, ich habe früher viel Sport gemacht. Das hat sich immer so doof, vor Corona.
Aber ist ja so.
Ja, vor Corona habe ich viel Sport. Ich liebe Tanzen, mache Zumba regelmäßig und dadurch kann man noch mal Energie rauslassen. Und ich habe halt auch viele Freunde aus dem Gesundheitsbereich. Also ich bin mit vielen Kollegen befreundet. Mein Partner ist auch in der Krankenpflege. Und meine Mutter ist bis zur Rente auch im gleichen Haus Altenpflegerin. Altenpflegerin in Ruhestand jetzt. Und dadurch hat man natürlich auch schon viel mitgekriegt von zu Hause, wie man mit Situationen natürlich umgehen soll. Und wie man, sie hat immer gesagt, raus an die frische Luft. Das geht auch mal gut, einmal um Block laufen, auch mal rausschreien, aber auch bei der Arbeit auch mitfühlen. Warum darf ich nicht weinen? Wenn da eine traurige Situation ist und man hat mit den Angehörigen viel Kontakt gehabt, dann stehen auch in den Arm nehmen und darf auch mit Tränen vergießen. Das ist auch in Ordnung. Und auch wieder über Situationen lachen.
Ja, das stimmt. Gibt es was, wo du sagst, das war meine wichtigste Lektion, die du in deiner langjährigen Karriere als Krankenpflegerin gelernt hast?
Es ist nicht nur als Krankenpflegerin, Krankenschwester, Gesundheitskrankenpflegerin, sondern halt auch als Mensch, hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. Und halt auch, also ich möchte jetzt nicht Frauen jetzt irgendwas überstülpen, aber nicht das immer so persönlich zu nehmen, was der Gegenüber einen sagt, das halt auch dann doch nochmal mit Abstand zu betrachten und dann halt vielleicht auch nochmal auf die Person zugehen, dass man die Situation nicht so toll fand, wie er sie mit einem geredet hat.
Ja, und weil du es jetzt selbst erwähnt hast, das ist natürlich ganz spannend und ich glaube, das ist etwas, was viele Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen genauso trifft wie dich, dass sie sogar in der Partnerschaft denselben Berufszweig teilen sozusagen. Das ist ja durchaus auch eine Herausforderung. Also wie, wenn wir das mal fragen dürfen, wie schafft man es denn als Paar aus der Pflege, das Privatleben und das Berufliche in Einklang zu kriegen, auch unter dem Aspekt des Schichtdienst vor allen Dingen? Mhm.
Bei uns läuft es eigentlich, also auch als ich noch im Schichtdienst gearbeitet habe, haben wir sehr unterschiedlich gearbeitet. Also ich mag lieber im Frühdienst arbeiten. Ich mag nicht so gerne Spätdienst arbeiten. Für mich persönlich waren Spätdienste immer, entweder waren sie sehr ruhig oder es war einfach zu viel. Man wusste nicht, wo vorne und hinten ist. Also in meiner Welt gab es irgendwie nur schwarz und weiß, nichts dazwischen im Spätdienst. Und mein Partner macht total gerne Spätdienst und Nachtdienst. Also das ist dann halt einfach so. Man muss halt gucken, dass man halt zusammen mal Tage findet, dass man sich auch mal sieht.
Das wäre nicht ganz schlecht, ja.
Ja. Frohes Neues.
Ja. Genau. Ja, und jetzt ist es ja halt gar kein Thema mehr. Also er arbeitet noch im Schichtdienst, aber ich ja nicht mehr. So, das vermisse ich manchmal, den freien Tag, den man durch Schichtdienst dann noch mal hat. Das ist da doch eine Umstellung gewesen.
Aber er wird ja wahrscheinlich jedes zweite Wochenende arbeiten und du gar kein Wochenende mehr?
Genau.
Und du genießt du das eher? Oder? Genau das stelle ich mir auch noch sehr, also dieses nur jedes zweite Wochenende wirklich komplett zur Verfügung zu haben. Also das Wochenending finde ich schon sehr krass. Wie siehst du das?
Ich habe am Wochenende immer gerne gearbeitet. Es ist schön, am Wochenende frei zu haben, weil man halt auch andere Freunde sieht, die halt nicht im Schichtdienst arbeiten. Das war dann natürlich vorher schwieriger, weil die halt in der Woche nicht frei haben.
Ja, ja, klar.
Also ich fand aber sonst Wochenendarbeiten immer ganz nett, weil da war dann noch mal ein bisschen mehr Team. Da hat man zusammen gefrühstückt, die Ärzte haben Brötchen mitgebracht oder jemand anders. Jeder hat was irgendwie mitgenommen. Da wurde immer noch mal so ein bisschen Team gelebt, die Zeit genutzt. Dass da halt nicht das normale Programm lief, sondern die normalen, nur die Versorgung, nur in Anführungszeichen die Versorgung der Patienten.
Okay, dann noch einmal zurück zu deiner Rolle als Pflegewissenschaftlerin. Welche aktuellen Herausforderungen oder gibt es aktuelle Herausforderungen in deinem Arbeitsbereich und wie stellst du dich ihnen?
Natürlich ist immer noch das Thema der Akzeptanz, aber jetzt nicht die Akzeptanz gegenüber meiner Person, sondern gegenüber unserer Abteilung, ne? Also der Pflegewissenschaft. Und das ist immer noch nicht so richtig greifbar für jeden, was das jetzt genau ist, Pflegewissenschaft. Natürlich sind wir viel in Kommunikation mit den Leuten. Wir sind ja zu zweit, meine Kollegin und ich rotieren auf allen Stationen und arbeiten dort ja auch in der Versorgung mit, um zu gucken, was wir verbessern können, ob die Expertenstandards umgesetzt werden, ob da Audits durchgeführt werden müssen und so weiter. Und gehen da viel in den Austausch und das ist dann halt auch immer so ein Aha-Augenblick für den Kollegen oder für die Kollegin, weil die dann merken, ja, die wollen ja gar nichts Schlimmes von mir. Aber diejenigen, die uns halt nicht so oft gesehen haben, haben immer halt erstmal so auf Abstand, weil sie denken, wir sind so, ja, ganz salopp gesagt, die Pflegepolizei, aber das sind wir nicht. nenne ich die Pflegepolizei. Wahrscheinlich wieder die Rede rum, sagen du, sondern versorgen Patienten zusammen und dann fällt vielleicht auf, warum habt ihr dann hier jetzt noch nicht den neuesten Mobilisationsstuhl oder vielleicht wäre es ganz gut, wenn dieser Patient mal auf einer Wechseldruckmatratze liegt, weil der doch ein hohes Risiko hat und der ist nicht mehr so mobil, damit er sich nicht wund liegt. Und dann nochmal die Augen, den Blick aufzumachen. Das ist jetzt im Moment so unsere Hauptaufgabe in der Praxis. Ja. Und sonst ist halt herausfordernd. Pflegepolizei.
Finde ich nice. Freund und Helfer. So. Quasi, ihr Polizei setzt das Gesetz um und durch und ihr die Qualitätsstandards und Richtlinien und Leitlinien und Forschung und Evidenz. Ihr seht einfach zu, dass der Laden so läuft, wie er laufen sollte, pflegerisch. Naja, das ist jetzt hoch angesetzt, aber das ist, wie krass Polizei, wie krass das stigmatisiert ist, ne? Mhm. Pflegepolizei gleich Feind.
Das ist so das, was ich so wahrnehme dann, ne?
Ja, ich habe schon verstanden, aber ich finde das schon spannend. Also, weil ich finde den Begriff eigentlich, also man könnte ihm auch was Positives abgewinnen.
Absolut, ja. Du hast jetzt vorhin schon gesagt, dass dir das Team und die Intensivstation ganz wichtig war. Welche Rolle spielen die Teamarbeit und die Zusammenarbeit denn in deinem beruflichen Alltag jetzt noch und wie förderst du ein positives Arbeitsumfeld?
Also ich finde Pflege oder halt Gesundheit, Gesundheitsberufe müssen sowieso immer, ist immer Teamarbeit und auch nicht nur Teampflege, sondern halt Team interprofessionell. Die Therapeuten gehören da genauso gut zu und die Mediziner. Das Team war mir schon immer wichtig, weil ohne Team funktioniert es halt einfach nicht. Du musst dich aufeinander verlassen können, vor allem auf Intensivstationen sowieso, wenn da heikle Situationen sind oder eine Reanimation losgeht, musst du zusammen agieren können, sonst haben wir ein Problem. Und jetzt in der jetzigen Position ist es halt auch wichtig, um sich halt auch auszutauschen, was für Probleme liegen an und wie können wir die gemeinsam lösen, weil alleine kann man das nicht lösen. Alleine kann man nicht in einem 800-Bettenhaus Dinge umsetzen. Das kann man nur zusammen. Mhm. Und das sind halt zwei Pflegewissenschaftler, wir haben zwei APNs und halt Jessie in Ausbildungskoordination und ihre Kollegin. Und dann haben wir noch eine Kollegin für die Wund- und Stoma-Versorgung. Die gehören halt alle zusammen zu unserem Team und auch nur im Team können wir die Probleme gemeinsam anfassen. Bachelor gehören natürlich genauso dazu, die ja jetzt klein sind sie nicht, sie sind auch schon groß, aber die jetzt gerade angefangen haben und unsere Multiplikatoren halt auf den Stationen sind. Ja.
Das ist das Ordnungsamt quasi. Die City-Streife.
Ja, sehr gut. Wie siehst du denn die Zukunft der Krankenpflege und welche Veränderung oder Verbesserung würdest du gerne sehen? Ich könnte mir vorstellen, es geht genau in die Richtung wahrscheinlich Bachelor, Master, studieren, akademisierte Pflegekräfte, oder?
Ja, nicht nur. Also es muss schon eine Mischung sein. Also ich habe ja auch die Ausbildung absolviert zur Gesundheits- und Krankenpflegerin und ich sehe die halt auch total wichtig. Aber ich sehe es genauso, jungen Leuten die Chance zu geben, auch das einfach direkt zu studieren und sich dann weiterzuentwickeln. Oder halt die Kollegen, auch die Fachweiterbildung ist halt in der Onkologie und der Notfallpflege, in der Intensivversorgung gar nicht wegzudenken. Die gehört auch mit dazu. Was ich mir wünschen würde, ist, wenn wir werden leider nicht mehr Menschen im Moment, aber ich würde mir wünschen, dass Pflege mehr anerkannt wird als Profession. Wenn wir zu wenige Pflegenden auf den Stationen in den Heimen haben, oder vor allem im Krankenhaus auch, dass da halt agiert wird und halt das Betten besperrt werden und dass wir eine vernünftige Versorgung jedenfalls bei den Patienten machen können. Gibt es ja Studien schon zu aus England, die zeigen, wenn man die Bettenanzahl reduziert, dass der Durchlauf trotzdem genauso hoch sein kann.
Welche Ratschläge oder Tipps würdest du denn angehenden Pflegefachpersonen geben, die jetzt ihre Karriere gerade gestartet haben oder gegebenenfalls gerade mit dem Gedanken spielen, bald starten zu wollen?
Einfach machen. An sich selber glauben, und halt auch dazu stehen, was man gelernt hat und auch zu sagen, nee, das ist jetzt, das haben wir so gelernt, das müssen wir so machen, das ist der neueste Stand. Und halt auch dahinter zu stehen und sich da halt auch nicht zu verstecken.
Und ab und an mal Nordwestbahn statt ICE.
Ja, genau. Aber wir können ja auch total viel lernen von den jungen Leuten. Also die können das schon mit Work-Life-Balance und wissen das schon, wie sie sich einschätzen können. Ich finde, auch da kann man viel von denen mitnehmen.
Die Gen Z, Gen Z.
Ja, genau, Gen Z. Ja.
Du bist ja ein sehr selbstreflektierender Mensch, zumindest hat man den Eindruck. Korrigiere mich, wenn es nicht so ist, aber ich unterstelle dir das mal. Selbstreflexion und kontinuierliches Lernen, hat das deinen Werdegang auch ein Stück weit geprägt bis heute?
Ja, muss man schon. Also kontinuierlich lernen, das ist ja halt einfach Wissen zu bekommen, zu generieren. Früher in der Schule war das nicht so, aber das, was ich jetzt mache, interessiert mich halt. Ich möchte mehr wissen, warum ist das so, warum machen die das so? Bin da ja auch recht breit aufgestellt, ist genauso wie Digitalisierung, wir APN und war ja auch nochmal Thema mit der Hitzewelle, wie man da agieren kann, wie man da die Pflege aufstellen sollte. Ja, demenzsensibles Krankenhaus ist ja alles so breit und da lese ich mich gerne rein. Oder versuch's halt auch umzusetzen.
Ja, und du hast ja auch von dir aus, also gerade wenn wir mal über Selbstreflexion sprechen, du warst Leitung der Intensiv-Covid-Station, korrekt?
Ja, pflegerische Leitung, genau.
Pflegerische Leitung. Und dann hast du dich entschlossen zu sagen, nee, ich muss mal wieder pflegen, ich muss Nachsorge betreiben, ich muss die Patienten wieder quasi aus dem Krankenhaus auch begleiten dürfen. Und ich meine, das ist ein Schritt, weil also du hast ja das Peter-Prinzip ausgehebelt in dem Moment. Du hast dich ja, sagen wir mal, jetzt positionsmäßig wahrscheinlich mal eine Stufe auf stellvertretende Leitung zurückstellen lassen und hast getauscht gegen etwas, was du aber viel lieber wolltest an der Stelle. Viele kämpfen sich ja mal an eine Leitungsposition und dann bleiben sie sitzen bis in alle Tage und selbst wenn sie vielleicht erkannt haben, dass sie es gar nicht können oder nicht wollen oder ja, sie dürfen halt vielleicht nur. Du durftest, aber du wolltest nicht mehr.
Nee, ich wollte nicht mehr und das war aber auch vorher ein bisschen zeitlich begrenzt. Man hat mich natürlich gefragt, was ich länger machen möchte, aber das war halt einfach so. Und ich habe halt gemerkt, mir geht's damit jetzt besser.
Das ist ja krass. Also das muss man erstmal so hinkriegen. Ja. Also, ist selten erlebt, dass eine Leitung einfach mal gesagt hat, ich gehe mal wieder einen Schritt zurück.
Ja.
Also das ist schon Wahnsinn.
So viel Schritt zurück war das nicht. Das hört sich so an, aber eigentlich ist die Position gleich gewesen.
Okay, ja gut, jetzt stecken wir nicht so tief in den Strukturen. Ich habe jetzt einfach nur Leitung und stellvertretende Leitung. Ich dachte, das wäre halt diese eine.
Genau, es war pflegerische Leitung dann halt und das ist eine Art Stellvertreterleitung dann gewesen.
Ah, okay.
Ja.
Nichtsdestotrotz ist es Selbstreflexion, die da eine große Rolle gespielt hat, denke ich. So, und jetzt kommt eine Überraschung. Ich finde, es ist Monate her, Sören. Monate. Oh. Da habe ich mal so ein kleines Quiz vorbereitet. Und jetzt sind wieder viele, viele, viele Folgen ins Land gegangen ohne Quiz. Und ich dachte, es ist doch mal wieder Zeit für ein kleines, kurzes Quiz. Ich stelle euch jetzt drei Fragen. Also ich beginne jetzt mit Frage 1. Ich nenne euch wie bei Günther Jauch vier Antwortmöglichkeiten. Und ihr könnt beide antworten. Wir haben das jetzt nicht so professionell, dass ihr jetzt hier irgendeinen Button drücken könnt, so anonym und so. Halt, ihr sagt halt einfach, ob ihr A, B, C oder D nehmt. Und ihr werdet nachher erfahren, was korrekt ist. Und ob ihr wirklich richtig liegt, seht ihr dann, wenn das Licht dann geht. Was ist der häufigste Erreger einer Harnwegsinfektion? Ist es Escherichia coli, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus oder Pseudomonas aeruginosa?
Ich habe hier vier.
Also D, ja? Mhm. Pseudo.
Ach so, ich dachte, das wäre jetzt einer.
Aerogenosa. Ich finde, das hört sich an wie Harry Potter Zaubersprüche. Pseudonomas aeruginosa. Sören, was denkst du?
Ich habe keine Ahnung. Dann würde ich glaube ich auch den Pseudomonas nehmen.
Gut, beide falsch. Es ist A, es ist Escherichia coli. Coli-Bakterien. Frage 2. Welche Körperposition wird oft empfohlen, um die Atemfunktion bei Patienten und Patientinnen mit Atemnot zu verbessern. Das ist, es könnte A, Drendelenburg-Position sein oder B, die Fowler-Position oder Fowler, C, die Sims-Position oder D, die Litotomi-Position.
Ich tippe auf B. Ah, oh, ist das peinlich.
Ich nehme A.
B ist absolut korrekt. Es ist die Fowler-Position. Das stimmt komplett. Das ist eine Form der Patientenlagerung, genauer gesagt der Oberkörperhochlagerung. Der Oberkörper des liegenden Patienten wird hierzu um ca. 45 bis 60 Grad aufgerichtet. Die Beine können dann angewinkelt oder auch gestreckt sein. Dann gibt's die in 15 bis 30 Grad, 30 bis 45 und 80 bis 90 ist dann die tiefe Fowler-Lagerung, die Semi-Fowler-Lagerung, die hohe. So viel dazu. Herzlichen Glückwunsch, der erste Punkt geht an Nicole. Und jetzt kommt die dritte und letzte Frage, die entweder heute Abend zu einem Ausgleich führen kann und wir gehen mit einem Unentschieden in die Winterpause oder...
In die Winterpause?
Nicole gewinnt. Ich fand, das hat sich einfach nur gut angehört, das so zu sagen.
Übrigens, ich habe mein Thermometer geholt, ich habe jetzt hier 30 Grad.
Man sieht in der Winterpause. Man sieht sie auch kaum an. Welche Frucht enthält eine natürliche Enzymkombination, die Fleisch zart macht? Ist es A wie Ananas, B wie Banane, C wie Cranberry oder D wie die Drachenfrucht?
Eigentlich muss es die Ananas sein.
Warum? Wenn das du sagst, als wüsstest du sogar, was dahinter stecken könnte.
Ich habe, glaube ich, irgendwas, aber ich...
Aber du locken wir A für dich jetzt ein, ja. Oder willst du nochmal die Banane, die Cranberry oder die Drachenfrucht bedenken?
Nee, es gibt auch so Ananaskapseln gegen Entzündung und sowas. Ja, natürlich nehme ich die Ananas.
Ich nehme C, die Cranberry. Es ist nichts davon. Philipp hat es vergeigt.
Das ist auch witzig. Das ist eigentlich Spargel, aber es gab's nicht. Ich will es einfach noch ein bisschen spannend machen. Es ist die Ananas. Sie enthält ein Enzym namens Bromelain. Und das eine proteolytische Wirkung hat. Ich lese das ab. Das heißt, es kann Proteine abbauen. Und das Bromelain in der Ananas kann bestimmte Proteine im Fleisch aufspalten, insbesondere Kollagen, was für die Zähigkeit von Fleisch verantwortlich ist. Durch die Zugabe von Ananas oder Ananassaft zu Fleisch kann das Bromelain helfen, das Kollagen zu zersetzen und das Fleisch zarter zu machen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Wirkung des Bromelains auf Fleisch stark von der Menge, der Dauer, der Einwirkung und anderen Faktoren abhängt. In vielen Fällen wird empfohlen, das Fleisch vor dem Kochen oder Marinieren für einige Zeit in Ananas oder Ananassaft einzulegen, um die, Achtung, Zärtlichkeit zu verbessern.
Oh.
Ich finde, das ist schön.
Seitdem isst Philipp jeden Tag eine Ananas.
Ich will mich doch nicht selbst essen.
Ja, sang- und klanglos untergegangen wie immer.
Ja, herzlichen Glückwunsch, Nicole, zum Sieg.
Jesse wird 2 stolz zu 0. Auf uns sein. So eine Quizkönigin bei uns.
Sehr gut. Jetzt kommt natürlich noch die abschließende Quizfrage, die ganz große Quizfrage, Nicole. Wie trinkst du denn deinen Kaffee?
Ich trinke ihn bei der Arbeit schwarz und zu Hause mit Hafermilch und Zucker.
Okay, das ist ja auch eine spannende Mischung, weil es auf der Arbeit keine Hafermilch gibt.
Ja, weil der Kaffee da besser schmeckt.
Nö, der schmeckt zu Hause besser, aber ich weiß nicht, wann ich mir das angewöhnt habe. Es war halt da. Ich habe sonst früher, ganz früher, als ich noch jung war, habe ich immer 3-4 Stück Zucker nur in den Kaffee reingetan. Und das habe ich halt weggelassen irgendwann.
Also Zucker mit ein bisschen Kaffee.
Genau. Das war uns dann irgendwann weggefallen.
Schon Kaffee zum Zucker?
Schon Kaffee zum Zucker.
Genau.
Wollen Sie was auf die Pommes drauf? Ein Schnitzel.
Was kostet denn 50 Cent oder nehme ich ein halbes Indien?
Old but gold. Ja.
Cool.
Vielen Nicole, Dank.
Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, gerne. Vielen Dank für deinen Besuch bei Passierte Kost.
Ja, war schön mit euch. Lustig war es mit euch.
Ja, sehr gut. Mit dir war es auch lustig und vor allem aber auch spannend.
Ja.
Echt cool.
Und die herzlichsten Grüße ins Klinikum Oldenburg. Wir sind ja jetzt quasi bald schon Kollegen eigentlich, kann man sagen.
Das einstellen eigentlich. Wann kommt ihr denn endlich?
Oh, ich sehe gerade, Philipp hat morgen früh. Ja, danke dir, Nicole.
Ja, bitte.
Danke, danke, danke.
Schönen Dank.
Einen wunderbaren Abend an euch. Bis dann.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss. Ciao.
Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von Noventi Care.